SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Bundesverteidigungsminister Pistorius kann sich vorstellen, dass Deutschland eine mögliche Waffenruhe im Iran-Krieg mit absichert. Das hat er bei einem Treffen mit seinem australischen Amtskollegen Marles in Canberra gesagt. Jennifer Johnston berichtet.
Die Folgen des Krieges seien schon jetzt eine Katastrophe für die Volkswirtschaften der Welt. Wenn es zu einer Waffenruhe komme, werde Deutschland jeden Einsatz für eine Absicherung des Friedens diskutieren. Insbesondere um den freien Seeverkehr in der Straße von Hormus abzusichern. Es sei so schnell wie möglich eine diplomatische Lösung nötig. Diese Forderung richtete Pistorius vor allem an den Iran, aber auch an die USA. Der Verteidigungsminister rief zudem dazu auf, die russischen Ölsanktionen angesichts des Kriegs im Nahen Osten nicht zu lockern, wie es die USA getan haben. Die Welt dürfe nicht zulassen, dass Russlands Präsident Putin die Lage im Nahen Osten ausnutze.
Der Iran lehnt Verhandlungen mit den USA allerdings weiter ab. Außenminister Araghchi sagte im Staatsfernsehen, sein Land habe nicht die Absicht zu verhandeln und es sei zuletzt auch nicht verhandelt worden. Der Iran werde weiter Widerstand leisten. Aus dem ARD-Studio Istanbul, Uwe Lüb.
US-Präsident Trump hatte dem Iran über Vermittlerstaaten einen 15-Punkte-Plan zukommen lassen. Darin heißt es nach Medienberichten unter anderem, der Iran müsse sein Atom- und Raketenprogramm aufgeben sowie die Straße von Hormus freigeben. Der Iran stellt angeblich Bedingungen für Verhandlungen, unter anderem ein Ende sämtlicher Angriffe sowie den Erhalt von Reparationszahlungen. Eine Bestätigung aus der Regierung gibt es dafür nicht. Die USA haben am Abend gedroht, im Iran die Hölle losbrechen zu lassen, sollte das Regime nicht einlenken. Die Angriffe auf Ziele im Iran gingen in der Nacht weiter.
In einem Prozess zu Social-Media-Sucht hat ein Gericht in Los Angeles die Plattformen YouTube und Instagram schuldig gesprochen. Sie müssen der 20-jährigen Klägerin 3 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Informationen von Nils Damz.
Laut Prozessunterlagen habe die 20-Jährige schon als Kind Apps wie Instagram oder YouTube genutzt. Das habe bei ihr zu Depressionen und Angstzuständen geführt. Die Geschworenen eines Gerichts in Los Angeles sind der Auffassung, dass die Alphabet-Tochter YouTube und die Meta-Plattform Instagram haftbar sind. Sie hätten bei der Gestaltung ihrer Apps fahrlässig gehandelt und User nicht genug über die Risiken informiert. Das Design der Apps habe suchtfördernde Merkmale. Im Prozess wurde auch Meta-Chef Mark Zuckerberg befragt. Laut Meta sei man mit der Entscheidung nicht einverstanden und prüfe rechtliche Schritte. Der Ausgang dieses ersten Verfahrens in einer Reihe geplanter beispielhafter Prozesse könnte tausende ähnliche Klagen gegen Tech-Unternehmen beeinflussen.
Mehr als ein Drittel der DAX-Konzerne beschäftigt weniger schwerbehinderte Menschen als gesetzlich vorgeschrieben. Das hat eine Umfrage von SWR und MDR ergeben. Unternehmen mit mindestens 60 Arbeitsplätzen müssen eigentlich 5% davon mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Andreas Hein hat mehr Infos dazu.
Besonders niedrig sind die Werte, was die Beschäftigung von Schwerbehinderten angeht, bei Adidas, Zalando und Beiersdorf. Als Gründe nennen die befragten Unternehmen vor allem fehlende passende Bewerber oder auch nicht offengelegte Schwerbehinderungen. Deutlich über der gesetzlichen Quote liegen beispielsweise Volkswagen und die Deutsche Telekom. Die Beschäftigungsquote von 5% Schwerbehinderten ist seit 2001 in Deutschland vorgeschrieben. Unternehmen, die sie nicht erfüllen, müssen eine Ausgleichsabgabe zahlen. Mindestens 155 Euro pro Monat für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz.
Der dänische König Frederik hat die bisherige Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Ihre Sozialdemokraten hatten die Parlamentswahl gestern trotz großer Stimmverluste gewonnen. ARD-Skandinavien-Korrespondent Arne Bartram berichtet.
Frederiksen will jetzt versuchen, eine Regierung mit der Sozialistischen Volkspartei und der sozialliberalen Radikale zu bilden. Eine Schlüsselrolle dürfte Außenminister Lars Løkke Rasmussen bekommen. Seine Moderaten haben sich bislang keinem politischen Lager eindeutig zugeordnet, werden für eine Mehrheit aber gebraucht. Die bisherige Regierung der Mitte aus Sozialdemokraten, Rechtsliberalen und Moderaten hat keine Mehrheit im neuen Parlament. Außerdem hat der Chef der rechtsliberalen Venstre bereits gesagt, dass seine Partei nicht nochmal als Junior in eine Koalition mit den Sozialdemokraten gehen wird.
Das deutsche Raumfahrtunternehmen ISA Aerospace ist erneut mit einem Testflug seiner Trägerrakete gescheitert, wie im Livestream vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya zu sehen war, wurde der Start kurz vor der Zündung der Triebwerke abgebrochen. Nach den Worten des Moderators sei in der Sicherheitszone rund um die an der Küste gelegenen Startbasis ein Boot entdeckt worden. ISA Aerospace ist der einzige deutsche Raketenhersteller. Obwohl die Rakete nicht serienreif ist, ist das Unternehmen bis 2028 mit Transportaufträgen ausgebucht. In Berlin ist am Abend zum dritten Mal der Musikpreis Polyton verliehen worden. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung von und für Musiker und Sänger. Aus Berlin Bruno Dietl.
Insgesamt wurden Werke aus 8 Genres ausgezeichnet und es sind viele Preisträgerinnen, die den undotierten Polyton verliehen bekommen haben. Die Sängerinnen Nina Tschuber, Domitiana, Cat und die Berliner Techno-Produzentin Ellen Alien wurden von der Akademie für populäre Musik gewürdigt. Darüber hinaus wurden der Rapper SSIO, die Punkband Turbostart, die Rockband Kadaver sowie der Schlagersänger Giovanni Zarella bei der Preisverleihung in Berlin ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen und Preisträger bilden nach Angaben des Polyton einen Querschnitt aus Qualität, Vielfalt und Relevanz ab. Kulturstaatsminister Weimar war bei der Veranstaltung anwesend, hatte eine zunächst angekündigte Rede jedoch kurzfristig abgesagt.
In der Fußball-Champions League haben die Frauen von FC Bayern ihr Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester United gewonnen mit 3:2. Damit haben sie eine gute Ausgangslage, um ins Halbfinale einzuziehen. Sportreporter Taufik Khalil berichtet.
Das Spiel gegen die Engländerinnen hart und ganz eng. Pernille Harder bringt den FCB schon nach 2 Minuten in Führung. Der Ausgleich dann aber vor der Pause durch Handelfmeter. Mitte der zweiten Hälfte dann wieder Harder mit der erneuten Bayern-Führung, doch auch die hält nicht lange. Kurz vor dem Ende trifft dann die Japanerin Momoko Tanikawa zum 3:2 für die Bayern-Frauen, die jetzt im Rückspiel in München in einer Woche in der großen Fußballarena alle Chancen haben, ins Halbfinale einzuziehen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Teilweise ist es heute früh winterlich, vor allem rund um Schwarzwald, Alb und Allgäu. Aber auch sonst sind die Straßen regional glatt durch gefrierende Nässe oder Schnee. Tagsüber gibt's neue Regen-, Schnee- und Graupelschauer, vereinzelt mit Gewittern. In einigen Regionen ist es aber auch länger freundlich, mit Wolken, Sonne und nur wenigen Schauern. Die Temperaturen maximal 1 Grad im Hochschwarzwald, bis 3 Grad im Westerwald und bis 9 Grad an der Weinstraße.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Die Spritpreise an den Tankstellen sind weit oben. Und auch Heizen ist ein teures Vergnügen. Jedenfalls, wenn man zu Hause einen Öltank hat, der jetzt nochmal befüllt werden muss. Gut haben es da Menschen mit einer Photovoltaikanlage auf dem Hausdach und einer Wärmepumpe im Keller. Wir schauen diese Woche in unserer Serie, wie wir uns unabhängiger vom Weltgeschehen machen und energieautark werden können, jedenfalls weitgehend. Kognitionspsychologe und Spiegel-Kolumnist Christian Stöcker hat das schon geschafft. Er zählt sich zu den Menschen, die in der Zukunft leben. Und die ist eben weitgehend energieautark. Herr Stöcker, vermutlich werden Sie sich die aktuellen Nachrichten über blockierte Seewege und hohe Öl- und Gaspreise vergleichsweise entspannt anhören.
Ja, also relativ entspannt. Ich meine, ganz egal kann einem das natürlich nicht sein, weil wir werden vermutlich eine Weltwirtschaftskrise kriegen und alle anderen Preise steigen im Moment noch auch, wenn Öl- und Gaspreis steigt. Aber für meine privaten Nebenkosten und Transportkosten spielt der Öl- und Gaspreis eine sehr, sehr untergeordnete Rolle.
Also wenn wir es mal konkret machen, kann man das so sagen, außer ein bisschen Schmieröl in der Heimwerkstatt vielleicht, haben Sie nichts mehr im Haus, was irgendwie nach fossilen Kraftstoffen riecht?
Nee, dieses ganze Haus, hier gibt es keine Gasleitung und keinen Öltank. Das wird beheizt mit der Wärmepumpe, hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Wallbox draußen an der Wand. Also alles, was hier an Energieverbrauch stattfindet, ist Strom. Und im Moment ist das Wetter ja recht schön. Ja, da kommt sehr viel Strom auch jetzt im März schon vom Dach.
Das klingt ja erstmal ziemlich super, so nach dem Motto, so soll's sein. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite argumentieren, es hat halt nicht jeder ein eigenes Haus und es hat auch nicht jeder das Geld, sich ein E-Auto zu kaufen. Billig sind die ja nicht. Und das dann auch noch mit Strom vom eigenen Dach fahren zu lassen, naja gut, dazu braucht man halt ein eigenes Dach. Wie sehr hängt es denn nach Ihrer Einschätzung dann bei solchen Dingen tatsächlich am Können, an den Umständen und wie sehr dann doch auch wieder am Wollen?
Naja, also wenn wir uns mal das Beispiel Auto angucken, also im Moment haben wir bei den Neuwagenverkäufen immer noch in Deutschland sind ungefähr 80% aller in Deutschland neu verkauften Autos haben immer noch einen Verbrennungsmotor. Also da gehören auch Hybride dazu, aber die fahren ja auch immer noch einen großen, schweren Klotzmetall im Motorraum mit rum. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Leute, die immer noch die Entscheidung treffen, sich ein Auto mit Verbrennungsmotor zu kaufen. Ein Neuwagen kostet in Deutschland im Durchschnitt, wenn man so Mittelwert berechnet, 44.000 Euro. Ja, also da sind immer noch sehr viele dabei, die absichtlich und sehenden Auges sich für den Verbrenner entscheiden. Ja, das sind Leute, die könnten es auch anders machen, machen es aber nicht anders. Es gibt auch in Deutschland immer noch sehr viele Leute, die sich freiwillig eine Gas- oder eine Ölheizung einbauen. Ja, und auch die müssen jetzt dann mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung leben. Gleichzeitig gilt natürlich, wenn sie jetzt Mieter sind oder wenn sie eben im Moment nicht in der Lage sind, sich einen Neuwagen anzuschaffen, dann sieht die Situation ganz anders aus. Wobei man sagen muss, also beim Auto, sie können jetzt ein gebrauchtes Elektroauto, das irgendwie 300 Kilometer Reichweite hat, auch für 15.000, 16.000 Euro bereits kaufen, wenn sie sich mal auf entsprechenden Plattformen umgucken. Also die Entscheidung, ich mache das jetzt, ist, glaube ich, bei vielen Leuten einfacher zu realisieren, als sie das im Moment sich vorstellen. Eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen können sie natürlich als Mieter nicht, aber sie können gemeinsam mit ihren Co-Mietern dem Vermieter aufs Dach steigen, buchstäblich, und sagen, Entschuldigung, können wir mal bitte eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen und hier gemeinsam meinetwegen finanzieren und so unsere Stromkosten senken. Also es gibt schon, glaube ich, auch für Nicht-Eigentümerinnen und Eigentümer Möglichkeiten, die im Moment nicht ganz ausgeschöpft werden.
Kognitionspsychologe und Spiegelkolumnist Christian Stöcker. Er lebt weitgehend energieautark.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundestag beschäftigt sich heute nochmal mit dem Spritpreispaket der Bundesregierung. Beschließt er es heute, kann sich morgen der Bundesrat damit befassen. Ziel ist, dass Benzin und Diesel wieder günstiger werden. Linda Bachmann berichtet.
Geplant ist, dass die Preise an den Tankstellen nur noch einmal am Tag erhöht werden dürfen, um 12 Uhr mittags. Gesenkt werden dürfen sie aber jederzeit. Außerdem soll das Bundeskartellamt gestärkt werden. Die Mineralölkonzerne sollen dazu verpflichtet werden, dem Kartellamt sachlich zu begründen, warum sie die Preise erhöhen. Und die Behörde soll mehr Möglichkeiten bekommen, um eingreifen zu können, wenn der Wettbewerb nicht richtig funktioniert. Wenn der Bundestag den neuen Regeln zustimmt, könnte sich morgen der Bundesrat damit befassen. Dann könnten sie Anfang April, noch vor Ostern, in Kraft treten.
Die Bundesregierung will die in der Krise steckende Chemieindustrie stützen. Bundeswirtschaftsministerin Reiche stellt heute ein entsprechendes Programm vor. Nach Einschätzung von 7 Bundesländern geht die sogenannte Chemieagenda 2045 allerdings nicht weit genug. Die Länder kritisieren zu hohe Strom- und Gaspreise. Knut Bauer.
Ohne spürbare Entlastung drohen Produktionsverlagerungen zulasten des Standorts Deutschland, heißt es in einem Schreiben an Bundeswirtschaftsministerin Reiche, das dem SWR vorliegt. Darin fordern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen weniger Regulierungen für die Betriebe und Vorschriften, die sich an der Praxis orientieren. In der Chemieagenda 2045 werde die Dringlichkeit der aktuellen Lage nicht ausreichend berücksichtigt.
Im Europaparlament geht es heute um die Migrationspolitik. Es steht eine weitere Abstimmung über die Rückführungsrichtlinie an. Eine erste Abstimmung dazu vor 2 Wochen hatte für Aufregung gesorgt, weil die europäischen Christdemokraten gemeinsam mit Rechtsaußenparteien für verschärfte Regeln gestimmt hatten. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Abgestimmt wird heute über Anträge von Sozialdemokraten, Grünen und Linken im EU-Parlament, die den Gesetzesvorschlag mit den verschärften Migrationsregeln noch aufhalten wollen. Inhaltlich geht es dabei um sogenannte Return Hubs, also Rückkehrzentren in Drittstaaten außerhalb der EU. Dorthin sollen Asylsuchende ohne Bleibeperspektive in der EU gebracht werden und festgehalten werden, bis ihre Abschiebung organisiert wird. Wie lange und unter welchen Umständen, das ist strittig.
Die Außenminister der G7-Staaten treffen sich ab heute in der Nähe von Paris. Thema soll vor allem der Krieg im Nahen Osten sein. Caroline Düller berichtet.
Laut dem französischen Außenministerium wollen die G7-Partner über mögliche Wege zur Deeskalation beraten, aber auch über den Schutz der Zivilbevölkerung. Am vergangenen Wochenende hatten die G7-Außenminister eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie die Angriffe Teherans auf die Nachbarstaaten scharf verurteilten und gefordert hatten, dass Iran seine Programme für Atomwaffen und ballistische Raketen einstellen solle. Darüber hinaus soll es bei dem Treffen um weitere Unterstützung für die Ukraine gehen, vor allem mit Blick auf die Energieversorgung und Maßnahmen gegen die russische Phantomflotte.
Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wollen sich CDU und SPD heute zu einem ersten Sondierungsgespräch treffen. Ziel, so eine Sprecherin der CDU, sei die Vorbereitung von Koalitionsverhandlungen. Mehr von Landespolitik-Korrespondentin Petra Wagner.
Die Teilnehmenden wollen ungestört sein. Ort und Zeit des Gesprächs werden streng geheim gehalten. Klar ist nur, dass für die CDU der künftige Ministerpräsident Schnieder die Sondierungen führt. Mit dabei auch Generalsekretär Steiniger, der parlamentarische Geschäftsführer Klein und die EU-Abgeordnete Schneider. Für die SPD leitet der abgewählte Ministerpräsident Schweizer das Gespräch, sowie Parteichefin Betzing-Lichtentäler und ihre beiden Stellvertreter Ahnen und Täuber. Unklar ist auch, ob heute schon die Aufnahme von Koalitionsgesprächen beschlossen wird. An einer großen Koalition geht nichts vorbei. Ein Bündnis mit der AfD haben beide großen Parteien ausgeschlossen. Andere Koalitionen hätten keine Mehrheit.
In Mainz protestieren heute Psychotherapeutinnen und Therapeuten, weil ihnen ihr Honorar gekürzt werden soll. Die Stadt Mainz kritisiert die Pläne der gesetzlichen Krankenkassen. SWR aktuell Reporterin Corinna Lutz berichtet.
Zum 1. April sollen die Honorare um 4,5% sinken. In der Mainzer Stadtverwaltung blickt man mit Sorge auf diese Entwicklung. Sozialdezernentin Jana Schmöller von der SPD sagte, eine nachhaltige Gesundheitspolitik müsse den steigenden Bedarf an Therapeutinnen und Therapeuten anerkennen und die Rahmenbedingungen verbessern statt verschlechtern. Schon jetzt müssten Menschen auch in Mainz lange auf einen Therapieplatz warten. Kritiker befürchten, dass der Beruf durch die Honorarkürzung unattraktiver wird. Der Deutsche Psychotherapeutenverband hat am Nachmittag zu einer Demo auf dem Bahnhofsvorplatz in Mainz aufgerufen. Erwartet werden an die 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim geht es heute um die Klage der ehemaligen Bürgermeisterin des Schwarzwald-Kurortes Todt Moos. Die 59-Jährige wurde im Vergleich zu ihren männlichen Amtskollegen schlechter bezahlt. Petra Jehle.
Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim wird sich heute die Argumente von beiden Seiten nochmal anhören. Jeanette Fuchs wurde bei ihrem Amtsantritt 2014 als Bürgermeisterin der Schwarzwaldgemeinde Todt Moos schlechter bezahlt als die beiden männlichen Amtsinhaber vor und nach ihr. Das sei Diskriminierung, so das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg. Fuchs sollte 37.000 Euro Schadensersatz und 7.000 Euro Entschädigung bekommen. Doch die Gemeinde legte Berufung ein. Sie sagt, die Umstände seien, was Einwohnerzahlen und Aufgaben angeht, nicht vergleichbar. Zudem habe der Gemeinderat die Besoldung der Bürgermeisterin nach der Hälfte der Amtszeit angepasst.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Kinder an die Macht. Ein bisschen was von diesem Vibe aus dem Herbert Grönemeyer-Song liegt heute in Berlin in der Luft. Verantwortlich dafür ist ein Mann aus Baden-Württemberg. Wie das alles zusammenpasst, weiß unser Hauptstadtkorrespondent Chris Bertrow.
Supercity 3000, unsere Stadt der Zukunft. So heißt eine heute startende Ausstellung im Deutschen Technikmuseum, einem der meistbesuchten Museen Berlins. Geleitet wird das Haus von Joachim Bräuninger, einem freundlichen Mitfünfziger, der aus Ilshofen in der Nähe von Schwäbisch Hall stammt. Der Clou an seiner Ausstellung über die Stadt der Zukunft: Bräuninger hat Kinder gebeten, ihrer Fantasie mal freien Lauf zu lassen. Der württembergische Museumsdirektor verrät, es gibt mehr Spiel und weniger Parkplätze. Das Blubberauto spielt eine Rolle, es fährt mit Seifenblasen. Und das Flievertüt feiert ein Comeback, ÖPNV, der fliegen kann. Laut Bräuninger haben sich die Kinder auch Gedanken darüber gemacht, welche Tiere in der Stadt der Zukunft leben und wie man mit der Erderwärmung am besten umgeht. Kinder an die Macht? Ganz so weit ist es noch nicht, aber die Bundesregierung schaut sich die Ideen der Kids genau an. Bundesbauministerin Verena Huberts aus Trier eröffnet die Ausstellung und fährt vielleicht bald ein Blubberauto als Dienstwagen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.